Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Durch die Sendung begleitet sie Christian Heuss. Heute lernen wir Leben kennen, das eigentlich gar nicht sein dürfte. Ein irdisches Bakterium, das auf der Basis des Giftes Arsen prima gedeiht. Dieses Bakterium stellt grundlegende Annahmen der Biologie auf den Kopf. Ameisensäure macht mobil. Forscher der ETH Lausanne nutzen die ätzende Flüssigkeit, um Wasserstoff gefahrlos zu speichern. Eine Anwendung: wasserstoffbetriebene Autos. Und etwas später in dieser Sendung werfen wir die Kettensäge an. In den Regenwäldern Brasiliens erforscht Forstwissenschaftler Niro Iguchi, wie viel CO2 ein Baum ganz genau speichern kann. Warum er dafür die Bäume fällen muss, etwas später. Doch nun geht's zuerst um ein Bakterium, das fundamentale Theorien der Biologie ins Wanken bringt. Es heißt ganz lapidar GFAJ-1 und fühlt sich unter Bedingungen wohl, unter denen irdisches Leben normalerweise den Geist aufgibt. US-amerikanische Forscher haben im kalifornischen Salzsee Mono Lake zum ersten Mal einen Einzeller entdeckt. Einen Einzeller, der giftiges Arsen aus der Umgebung nicht nur schadlos aufnehmen kann, sondern sogar Teile seiner selbst, zum Beispiel die Erbsubstanz DNA, auf der Basis der hochgiftigen Chemikalie aufbaut. Vorgestellt wird die Entdeckung in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science. Leben ist also unter Bedingungen und auf der Grundlage von Stoffen möglich, wie sie die Biologie bisher ausgeschlossen hat. Das lässt vor allem jene Forscher aufhorchen, die darüber nachdenken, wie außerirdisches Leben aussehen könnte. Zu diesen Forschern gehört Johannes Leitner. Johannes Leitner ist Physiker an der Universität Wien und arbeitet dort im Rahmen der Forschungsplattform ExoLife. Leitner und seine Kollegen erregten in der Vergangenheit Aufsehen mit ihrer unorthodoxen Hypothese, wonach Leben auch mit ganz anderen als den bekannten chemischen Bausteinen möglich sein könnte. Ich habe vor der Sendung mit Johannes Leitner gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob das ExoLife-Team die Korken knallen ließ, als die Existenz dieses merkwürdigen Arsenbakteriums bekannt wurde.
Die Freude unsererseits über diese Entdeckung war riesig groß, insbesondere deswegen, da durch den Nachweis, dass Arsenate anstatt von Phosphaten bei diesem Bakterium verwendet werden können, im Prinzip einen der wesentlichen Punkte unserer Arbeitshypothese über ExoLife nachweist.
Das heißt, für Sie war die Entdeckung dieses Arsenbakteriums in dem Sinne gar keine große Überraschung?
Eine große Überraschung sehr wohl, doch unsere erste Mutmaßung sozusagen nach der Bekanntgabe oder nach dem Aufkommen der Information über diese Pressekonferenz war eher in die Richtung, dass es sich um ein irdisches Phänomen handelt, auch deswegen, weil die globale Message der Pressekonferenz war eine wichtige Entdeckung hinsichtlich der Suche nach außerirdischem Leben. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass jetzt die Entdeckung von Bakterien, zum Beispiel von Mars, publiziert werden.
Die Forscher der Plattform ExoLife, zu denen Sie ja gehören, Johannes Leitner, die arbeiten mit der Hypothese, dass exotisches Leben auch möglich sein sollte mit anderen Lösungsmitteln als Wasser und mit alternativen Bausteinen, wie wir sie kennen hier auf der Erde, Kohlenstoff, Wasserstoff und so weiter. Ist diese Hypothese mit der Entdeckung dieser Bakterien, ist diese Hypothese nun bewiesen?
Wie Sie gesagt haben, umfasst die Hypothese zwei unterschiedliche Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass Wasser für eine extraterrestrische, aber nicht nur für eine extraterrestrische, sondern möglicherweise auch für spezifische Lebensformen auf der Erde nicht das ultimative Lösungsmittel sein muss. Und der zweite Aspekt ist, dass die 6 Elemente, die für das Leben, für die Biochemie auf der Erde, für praktisch alles Leben, was wir bisher kannten auf der Erde, von essentieller Bedeutung ist, wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und eben Phosphor, hiermit sozusagen nicht mehr haltbar ist, da am Beispiel des neuen Bakteriums statt Phosphor eben auch Arsen verwendet werden kann und damit sozusagen der zweite Aspekt von unserer Hypothese eindeutig nachgewiesen wurde, dass zumindest die Natur bei einem Bakterium diesen Weg geht. oder gehen kann.
Nun, dieses Arsenbakterium, das jetzt diese Woche zum ersten Mal beschrieben wurde, dieses Bakterium wurde ja von den Forschern sozusagen dazu erzogen, eben Phosphor durch Arsen zu ersetzen. Inwiefern lässt sich jetzt von dem Dressurakt praktisch, von diesen dressierten Einzellern dann überhaupt darauf schließen, was irgendwo sonst in unserem Kosmos vorhanden sein könnte?
Wie Sie das jetzt im Prinzip als dressiert bezeichnen, bedeutet das letztendlich, dass es für das Bakterium sozusagen, dass das Bakterium sowohl Phosphor als auch Arsen für seine Biochemie verwenden kann und in seine Struktur einbauen kann. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass Phosphor und Arsen im chemischen Sinne von ihrem Verhalten her relativ ähnlich sind. Deswegen ist es sozusagen der erste Schritt gewesen, jetzt im Labor zu zeigen, wie das diese Substituierung von Phosphor mit Arsen funktioniert. Es ist allerdings noch ein weiter Weg zu erforschen, ob andere Elemente, ebenfalls noch die grundlegenden Elemente, die auf der Erde verwendet werden, ersetzbar sind und vor allem, wie sie ersetzbar sind.
Sie sagen, das ist der erste Schritt. Ich nehme an, solche Entdeckungen euphorisieren die Astrobiologen. Welche neuen Fragen stellen sich denn jetzt? Was sind die nächsten Schritte?
Der unmittelbarste Schritt, der jetzt erfolgen muss, ist, dass das bisherige Konzept für die Suche nach außerirdischem Leben insofern überdacht werden muss, dass die Strategie, die im Wesentlichen heute nur auf Orten sozusagen, wo es einerseits Wasser gibt, aber darüber hinaus eben genau auf der Biochemie dieser sechs Elemente beruht, insofern überdacht werden muss, als dass Strategien und Messmethoden gefunden und geschaffen werden müssen, um möglicherweise auch bei extraterrestrischen Bakterien oder bei der Suche nach extraterrestrischen Bakterien nicht diesen Aspekt von alternativen Elementen aus den Augen zu verlieren.
Das Team der Forschungsplattform ExoLife, zu dem Sie ja gehören, Johannes Leitner, forderte in der Vergangenheit immer wieder, dass Astrobiologen die alten biologischen Denkmuster vom Leben und auch dessen chemischen Bedingungen ablegen sollten. Und dafür wurden Sie durchaus auch belächelt. Ist die Entdeckung nun für Sie so eine Art eine Genugtuung?
Für Genugtuung grundsätzlich gibt es in der Wissenschaft keinen Platz. Allerdings ist es so, dass wir diese Entdeckung jetzt eigentlich nutzen sollten, um wirklich eine neue Strategie zu erarbeiten, um einen neuen Ansatz für die Definition von Leben zu erarbeiten. Wir wissen jetzt definitiv, dass das bisherige Konzept für die Strategie von der Suche nach außerirdischem Leben beziehungsweise die bisherige Arbeitshypothese für das Leben an und für sich, welche ja nur auf den Charakteristika des terrestrischen Lebens beruht, nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss.
Neue Lebensformen, neue Lebensformeln. Das war Johannes Leitner, Astrophysiker an der Universität Wien und Mitarbeiter der Forschungsplattform ExoLife. Von den Lebenswissenschaften nun zu einem technologischen Zukunftsthema. Wasserstoff gilt als möglicher Ersatz für fossile Brennstoffe. Wasserstoff ist umweltfreundlich und leistungsstark. Wenn er mit Solarstrom erzeugt wird, kann er auch als Zwischenspeicher für Sonnenenergie dienen. Wasserstoff hat aber auch gewichtige Nachteile. Ihn sicher zu lagern beispielsweise ist ein großes Problem. Bisher wurde er deshalb in sperrigen Druckflaschen aufbewahrt. Forscher der ETH Lausanne haben vergangene Woche nun eine ganz neue Lösung dieses Lagerungsproblems vorgestellt. Sie wandeln den Wasserstoff einfach in Ameisensäure um. Martin Heule berichtet.
Nach der Umwandlung des Wasserstoffs in Ameisensäure kann diese problemlos und sicher gelagert werden. Ameisensäure eignet sich ideal für das Speichern von Energie. Das Auto also, das mit Wasserstoff angetrieben wird, führt also nicht mehr einen aufwendigen und gefährlichen Wasserstofftank mit sich, sondern einen Ameisensäure-Tank. Die Ameisensäure ist schwer entzündlich und bei Raumtemperatur flüssig. Die Ameisensäure ist also eine Art Speichermedium. Sie kann aber nicht selber direkt als Brennstoff verwendet werden. Sie muss wieder in Wasserstoff umgewandelt werden. Und diese Umwandlung haben nun die Forscher um den Chemieprofessor Gabor Laurenzi geschafft. Man kann die Ameisensäure in Wasserstoff und in CO2 teilen und den Wasserstoff dann in elektrische Energie umwandeln. Wie gut aber kann die Ameisensäure Wasserstoffenergie speichern? In der Ameisensäure können Sie 53 Gramm Wasserstoff pro Liter speichern. Wenn Sie Wasserstoff auf 350 Bar komprimieren, sind es nur 28 Gramm pro Liter. Die Ameisensäure ist viel effizienter und weniger gefährlich. Wie funktioniert denn diese Umwandlung von Wasserstoff in Ameisensäure und umgekehrt? Und vor allem, frisst der Prozess nicht schon alle gewonnene Energie auf?
Pas du tout, c'est presque spontané, juste il vous faut le catalyseur.
Überhaupt nicht. Sie brauchen nur den Katalysator.
Le catalyseur, c'est pour les deux différents types de réactions.
Für den einen Prozess, um aus Wasserstoff Ameisensäure zu machen, benutzen wir eine Eisenlegierung und um aus Ameisensäure wieder Wasserstoff herzustellen, brauchen wir Ruthenium als Katalysator.
Pour l'autre réaction, on utilise un composé de ruthénium.
Das sind beides leicht verfügbare und kostengünstige Metalle, die bei der Katalyse nicht abgenutzt werden. Soweit die Forschungsresultate. Jetzt geht es an die Entwicklung. Bis zu einem marktfähigen Produkt gibt es bekanntlich viele Hürden zu nehmen. Im Labor von Gabor Laurenzi steht aber bereits ein kleiner Prototyp.
On a développé un prototype semi-industriel.
Wir haben einen halbindustriellen Prototyp hergestellt mit einer Leistung von 2 Kilowatt. Und schon bald können wir weitergehen. Das größte Potenzial für diese Ameisensäure-Wasserstoff-Anwendung liegt wohl im Automobilsektor. Anstelle des gefährlichen und platzfressenden Wasserstofftanks fährt das Wasserstoffauto in Zukunft mit Ameisensäure. Die Umwandlung von Ameisensäure in Wasserstoff kann in sehr kleinen Mengen genau dosiert geschehen, immer nur so viel, wie gerade Strom gebraucht wird. Die Ameisensäure wird auch für die Photovoltaik und die Windenergiegewinnung interessant werden. Die elektrische Energie kann auch in großen Mengen in Ameisensäure gespeichert werden. Gabor Laurenz glaubt, dass die Erfindung eine große Zukunft vor sich hat. Diese Technologie wird sicher sehr wichtig werden. Schon sehr bald wird man Wasserstoff industriell in Ameisensäure lagern und so Elektrizität herstellen.
Vom Wasserstoff zur Ameisensäure und zurück. Gabor Laurenz von der ETH Lausanne. Bereits haben 2 Unternehmen, ein kanadisches und ein schweizerisches, eine Lizenz für diese Technologie erworben. Sie wollen sie nun weiterentwickeln. Und nun zu weiteren Themen der Woche. Anita Vonmont hat eine Auswahl davon zusammengestellt. Auf einer 2-tägigen Konferenz zum Thema Tierversuche haben rund 60 Forschende, die Tierversuche durchführen, die sogenannte Basler Deklaration verabschiedet. Anita Vonmont, was bezweckt diese Deklaration genau?
Die Forschenden aus der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und Schweden, die verpflichten sich in dieser Deklaration zu mehr Verantwortung bei Tierversuchen. Und zugleich fordern sie einen vorurteilsfreien Dialog mit der Öffentlichkeit, wie sie es nennen. Wie das zu verstehen ist, das hat einer der Unterzeichnenden, Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums, der hat das so umschrieben.
Ich glaube, der entscheidende, zentrale Aspekt der Basler Deklaration ist, dass es uns die Gelegenheit gibt, klarzustellen, dass die hohe ethische Verantwortung, die wir als Forschende mit Tieren haben, auch von uns wahrgenommen und umgesetzt wird. Wir machen das natürlich, weil es rechtliche Voraussetzungen dafür gibt, aber vor allem machen wir es, weil wir ein Eigeninteresse daran haben, ethisch mit den Tieren zu arbeiten.
Anita Vonwohnt, warum gerade jetzt so eine Basler Deklaration?
Das Europäische Parlament, das hat vor wenigen Monaten eine sogenannte Direktive erlassen zu Tierversuchen. Und die müssen die EU-Länder nun umsetzen. Das heißt, die Gesetzgebung rund um Tierversuche wird in der EU in den kommenden Jahren vermehrt diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund muss man die öffentliche Deklaration der Forschenden, die mit Tierversuchen arbeiten, sehen.
Und wie sind die Reaktionen der tierversuchskritischen Organisationen? Haben die reagiert? Wie stellen sich die dazu?
Die waren nicht beteiligt an der Erarbeitung dieser Deklaration und sie waren auch nicht offiziell eingeladen an den Kongress. Unter anderem deshalb betrachten Tierschutzkreise diese Kommunikationsoffensive der Forschenden eher skeptisch. Die Tierärztin Julika Fitzi vom Schweizerischen Tierschutz STS beispielsweise sagt:
Es ist wirklich so, dass ein Großteil von den Statements, die da erlassen worden sind, tatsächlich schon von Gesetzes wegen gefordert sind. Es ist jetzt hier einfach nochmal schön ausformuliert und zusammengefasst. Und der besondere Wert in dieser Deklaration ist eigentlich der, dass man sich auf eine gemeinsame Verständigung einigen möchte. Also, dass das Gespräch gesucht wird. Das ist eigentlich so vielleicht das Besondere an dieser Deklaration. Andererseits ist es tatsächlich einfach jetzt mal auf dem Papier festgeschrieben. Also ich kann jetzt von dem her noch nicht wirklich beurteilen, ob das dann auch so umgesetzt wird, wie das hier versprochen wird.
Anita Vornmond, auch in Ihrer nächsten Meldung geht es um Tiere unter etwas anderen Vorzeichen. Katzen und andere Haustiere sind offenbar ein gutes Rezept, kann man sagen, um Kleinkinder vor schmerzvollen Hautkrankheiten zu schützen.
Ja, und zwar geht es um Neurodermitis, eine juckende, entzündliche Hautallergie, die besonders heftig Babys befällt im Alter von 0 bis 2 Jahren und sehr verbreitet ist. Also etwa 20% aller Babys in industrialisierten Ländern leiden unter dieser Allergie und haben später auch ein tendenziell höheres Risiko für andere Allergien. Und eine Studie der Universitätskinderklinik Zürich, die zeigt nun Ähnliches, wie frühere Studien schon bei Asthma gezeigt haben, nämlich Babys, die leiden deutlich seltener an einer, in diesem Fall, Hautallergie, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft regelmäßig mit Tieren in Kontakt sind. Untersucht wurden vor allem Bauernhoftiere, speziell auch Katzen.
Das heißt, hier ist jetzt der Ratschlag der Mediziner, schwangere Frauen sollten sich eine Katze anschaffen.
Jein, könnte man sagen. Es kann ein Vorteil sein, den tierischen Kontakt zu suchen, wenn man nicht gerade eine Katzenallergie hat als Frau. Allerdings ist es eben wie oft nicht so einfach, da auch genetische Faktoren die Widerstandskraft der Babys beeinflussen. Und letztlich ist das ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren.
Kommen wir von der Baby-Neurodermitis zur Biodiversität. Der Verlust der Artenvielfalt führt ja dazu, dass Infektionskrankheiten sich leichter von Tieren auf Menschen übertragen können. Das sagen zumindest Forscher aus den USA jetzt. Wie kommen diese Forscher zu diesem Schluss?
Sie haben verschiedene Gebiete untersucht mit großer und mit geringer Artenvielfalt und sie haben jeweils geschaut, wie stark sich in diesen Gebieten Erreger von Infektionskrankheiten ausbreiten können, eben speziell Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Beispielsweise die Borreliose ist so eine Krankheit, die die Zecken übertragen, oder das West-Nil-Fieber, das Moskitos übertragen. Und dabei hat sich nun eben gezeigt, dass in Lebensräumen mit nur noch wenigen verschiedenen Arten solche Krankheitserreger deutlich stärker sich ausbreiten. Zum Teil 7-mal stärker als in artenreichen Lebensräumen. Warum, lässt sich nicht ganz genau sagen, aber offenbar sind genau die Tiere, die sich am besten durchsetzen unter ökologischem Druck, die sind ein ideales Reservoir für Erreger gefährlicher Infektionskrankheiten. Diese Tiere merken selbst nichts, doch sie übertragen die Krankheiten auf den Menschen und das kann dann je nachdem gefährlich werden. Und deshalb stufen die Forscher daher den Verlust der Artenvielfalt auch als ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko ein.
Anita Vornmond mit einer Auswahl von Meldungen aus der Welt der Wissenschaft von dieser Woche. Herzlichen Dank. Sie hören Wissenschaft DRS 2, Ihr Hörfenster in die Welt der Forschung. Gegenwärtig findet in Mexiko der Klimagipfel statt. Niemand erwartet entscheidende Erfolge, zu groß sind die Meinungsverschiedenheiten, eigentlich ernüchternd. Aber in einzelnen Punkten könnte es doch zu Fortschritten kommen, etwa beim Waldschutz. Jährlich werden, vor allem in den Tropen, rund 100.000 Quadratkilometer Wald gerodet. Dabei entsteht ein Sechstel des globalen Ausstoßes des Treibhausgases Kohlendioxid. Darum sollen die Tropenländer finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie die Abholzung reduzieren. Je weniger Kohlendioxid ein Land durch Waldrodung erzeugt, desto mehr Geld soll es bekommen, so lautet die Formel. Dazu muss man aber erst wissen, wie viel Kohlenstoff in einem Wald überhaupt gespeichert ist. Thomas Häusler hat in Brasilien einen Forscher besucht, der dieser kniffligen Frage seit über 20 Jahren nachgeht. Und das mit recht rabiaten Methoden.
I'm a tree killer. I have cut at least 1000 trees.
Niro Higuchi. Zierliche Statur, graue Haare, Brille. Forstwissenschaftler am Nationalen Institut für Amazonastudien im brasilianischen Manaus und, nach eigenem Bekunden, ein Baummörder. Man könnte auch sagen Massenmörder. Mindestens 1000 Bäume hat er auf dem Gewissen. Darunter manch prächtige Urwaldriesen von 50 Meter Höhe.
Oh yes, it's terrible, you know, of course, but I had to do.
I cut down those trees to avoid in the future to cut down again.
Natürlich sei es schrecklich, solch beeindruckende Regenwaldbäume zu fällen, sagt Niro Yuchi. Aber er habe das tun müssen, damit man in Zukunft eben keine Bäume zu schlagen mehr brauche. Denn nach über 20 Jahren Arbeit hat Niro Higuchi eine einfache Formel dafür gefunden, wie viel Kohlenstoff in einem Stück Wald gebunden ist. Zugegeben, das klingt nun nach einem dieser Fälle, in denen Forscher mit großem Aufwand Antworten auf Fragen liefern, die eigentlich gar niemanden interessieren. Doch dem ist nicht so. Ohne die Arbeit von Niro Higuchi wäre ein wichtiger Ansatz zum Klimaschutz gar nicht möglich. Ein Ansatz, der bald Milliarden von Dollars von den Industrieländern in die Tropenländer fließen lassen wird.
The deforestation rates in average we have almost 20,000 square kilometers.
Im Schnitt wurden in den letzten 30 Jahren in Brasilien 20.000 Quadratkilometer Wald vernichtet. Das geschieht meist durch Brandrodung, um Platz für Viehweiden oder Sojaäcker zu machen. Pflanzen bestehen zu einem Großteil aus Kohlenstoff. Werden sie verbrannt, so entsteht daraus das Treibhausgas Kohlendioxid oder CO2. Allein in Brasilien gelangen durch die Entwaldung pro Jahr 500 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das ist dreimal mehr, als die gesamte Industrie und der gesamte Verkehr Brasiliens ausstoßen.
In anderen Tropenländern wie Indonesien ist die Situation ähnlich. Würde man die Zerstörung aller Tropenwälder stoppen, könnte ein Sechstel des weltweiten CO2-Ausstoßes vermieden werden. Und dieser Waldschutz und damit die CO2-Einsparung wäre viel billiger, als wenn die Industrieländer die gleiche Menge Treibhausgas selbst einsparen müssten. Darum sollen nun die reichen Staaten die Tropenländer finanziell belohnen, wenn sie den Wald schützen. Wie die meisten Waldforscher ist Niro Higuchi von diesem Ansatz überzeugt, der gleichzeitig den Regenwald und das Klima schützt.
It's an excellent idea.
Leider lässt sich diese exzellente Idee aber nicht so leicht umsetzen, denn die Höhe der Entschädigung für den Waldschutz bemisst sich daran, wie viel CO2 jedes einzelne Waldschutzprojekt der Erdatmosphäre tatsächlich erspart hat. Man muss also wissen, wie viel Kohlenstoff in einem Wald gespeichert ist. Und da es ganz verschiedene Typen an Wald gibt, sieht man sich als Forscher plötzlich einer riesigen Menge an Arbeit gegenüber.
I cut down a lot of trees. When you cut, you collect everything. Leaves, twigs. Big branch, small branch, trunk, roots. And you have to collect dust.
Niro Higuchi fing damit an, aller Arten von Bäumen zu fällen und zu zerteilen. In Zweige, in kleine Äste, in große, den Stamm. Und die Wurzeln müssen auch noch ausgegraben werden. Sogar das Sägemehl wird gesammelt. Und dann wird alles gewogen. Die größten Bäume sind 50 Meter hoch, ihr Stamm ist 2 Meter dick.
The largest one we took 10 days.
10 Tage dauert es, bis die mächtigsten Riesen gefällt, aufgeteilt und gewogen sind. Etwa 30 Tonnen Kohlenstoff steckt in einem einzigen solchen Exemplar.
And then I adjust this real weight in
mathematical. Die Messungen vieler Bäume haben wir mathematisch analysiert und daraus eine einfache Formel für die Gewichtsbestimmung gewonnen. Wir müssen nun nur noch den Durchmesser eines einzelnen Baumes 1,30 Meter über dem Boden messen und können mit dem Durchmesser in einer Tabelle das Gewicht des Kohlenstoffs im Baum ablesen. Der Fehler liegt dabei unter 5%.
Dabei spiele die Art des Baumes keine Rolle, sagt Niro Higuchi. Allerdings ist man damit noch immer nicht am Ziel. Zum Beispiel sind gerade in Regenwäldern die Bäume oft von oben bis unten bewachsen mit unzähligen Lianen, Bromelien, Orchideen. Sie alle bestehen auch aus Kohlenstoff. Dazu kommt, dass man sich nicht sicher sein kann, ob die Lage eines Waldes, die Böden oder irgendetwas anderes die Menge an gespeichertem Kohlenstoff beeinflusst.
The first step is to get this equation. So we can.
Nachdem wir die Durchmesser-Gewichtsformel aufgestellt hatten, steckten wir im Wald zahlreiche Versuchsflächen von einem Viertel Hektar Größe ab. Dort maßen wir alle Bäume, separat dazu die Palmen, und wir bestimmten auch die Kohlenstoffmenge in Lianen, im Laub, am Boden, überall. Nun wissen wir, alle Bäume, die dicker sind als 10 cm, enthalten zusammen 95% des Kohlenstoffs in einem Waldstück.
23 Jahre hat es gedauert, bis Niro Higuchi die Kohlenstoffmessung so weit vereinfacht hatte. Obwohl seine Untersuchungen für den Klimaschutz so wichtig sind, gibt es wenig andere Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Der Waldforscher hat dafür eine bescheidene Erklärung.
There is no involvement of brain, you know, to do this kind of work. There is no inspiration, only transpiration.
Es handle sich halt um Fleißarbeit, die zwar viel Transpiration erzeuge, aber kaum Inspiration benötige. Nichtsdestotrotz hat diese Fleißarbeit weitere wichtige Erkenntnisse gebracht. Zum Beispiel, dass es aus Sicht des Klimaschutzes viel besser ist, bestehende Wälder zu erhalten, als sie zu roden und dann wieder aufzuforsten. Denn ursprüngliche Urwaldflächen im Amazonas speichern 160 Tonnen Kohlenstoff pro Hektare. Aber nach Komplettrodung wieder aufgeforstete Wälder bringen es auch nach 25 Jahren Wachstum nur auf 30 bis 40 Tonnen gespeichertem Kohlenstoff. Dazu komme gerade im Amazonasgebiet ein weiteres gravierendes Problem.
The soil is very poor in nutrient.
Die meisten Böden hier sind sehr nährstoffarm. Weder der Fels darunter noch die Atmosphäre tragen groß neue Nährstoffe bei. Es ist also alles in der Biomasse des Waldes gespeichert. Wenn der Wald für Weiden oder Äcker brandgerodet wird, dann sind die Nährstoffe bald weitgehend verschwunden. Selbst wenn sie danach aufforsten wollen, ohne massive Düngung werden sie den Wald nie wieder zurückbekommen.
In den letzten Jahren haben Archäologen an überraschend vielen Stellen des Amazonasbeckens Zeugen menschlicher Besiedlung gefunden. Dies legt den Schluss nahe, dass Tausende von Menschen seit langem im Regenwald gelebt haben. Sie müssen also Wege gefunden haben, den Dschungel zu nutzen, ohne ihn zu zerstören. Niro Higuchis Fleißarbeit zeigt, dass wir heute dasselbe wieder lernen sollten.
Bäume fällen für den Klimaschutz, das war ein Beitrag von Thomas Häusler. Und das war die aktuelle Ausgabe von Wissenschaft DRS2, der Sendung mit Berichten aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Diese Ausgabe können Sie auch im Internet nachhören und dort auch als Podcast abonnieren unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Ausgabe Patrick Tschudin, Moderation Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.